einfach die Voraussetzungen in Gräfelfing traumhaft sind.
Stück für Stück schon während meiner aktiven Stabhochsprungzeit auch andere Leute betreut, einfach um meine Erfahrungen weiterzugeben.
Man fällt auch gemeinsam erstmal relativ tief und das sind dann schon Eindrücke, die da bleiben.
G-Town Athletics, der Leichtathletik-Podcast des TSV Gräfelfing mit Markus Schick und Matthias Schimmelpfennig.
Hallo Matthias.
Hallo Markus.
Wie ist die Lage bei dir? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Absolut. Wohnung ist geschmückt. Dritter Advent, dritte Kerze brennt. Wir haben dritten Teil unseres vierteiligen Podcasts. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Und bei dir?
Ja, ich staune gerade, wie perfekt du das machst. Ich bin natürlich nicht so super organisiert wie du. Und ich glaube, ich muss da jetzt ein bisschen in diese Weihnachtszeit reinschlittern. Aber ich bin da ganz guter Dinge.
Du hast ja noch eine Woche Zeit. Also wir sind ja jetzt erst im dritten Teil. Also noch geht's. Also ganz entspannt. Wie du immer sagst, nur die Ruhe.
Okay, immer mit der Ruhe. Wir wollten uns heute einem ganz besonderen Thema zuwenden, weil es ein essentielles ist, eben auch für den TSV, unsere Trainerinnen und Trainer.
Ja, nicht nur für den TSV, sondern für alle Sportvereine. Ne? Die Trainer, das ist das Herzstück eigentlich eines jeden Vereins. Und ja, wir haben euch da ein bisschen was vorbereitet, haben ein paar Stimmen eingefangen. Ich glaube, es wird ganz unterhaltsam.
Ich habe jetzt mal so im Vorfeld ein bisschen rumrecherchiert, was denn eigentlich einen Trainer und eine Trainerin ausmacht, was das Berufsbild oder das Profil eines Trainers, einer Trainerin heute in der Sportlandschaft ist. Und da ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich sowas wie eierlegende Wollmilchsäue sein müssen. Ich habe hier mal ein bisschen zusammengetragen, worum es denn eigentlich geht. Also es geht darum, Athleten und Athletinnen auf regionale, nationale und internationale Wettkämpfe vorzubereiten und sie auch dort zu betreuen. Es geht darum, dass Trainer sportliches Fakten und Fachwissen und entsprechende Fertigkeiten vermitteln sollen. Sie sollen Hinweise geben auf eine sportgerechte Lebensweise und auf sportgerechte und überhaupt allgemein soziale Verhaltensweisen. Also sie vermitteln Wertesysteme und sind wichtige Partner und Partnerinnen für die Verbindung von Sport, Schule, Ausbildung und Beruf. Sie sind Pädagogen, Psychologen, Ansprechpartner für Eltern, Schule, den Verein. Und wenn es dann eben weitergeht in der Leistungskaskade, dann eben auch für die Verbände. Und die meisten machen das auch einfach nebenher, weil sie es wollen, weil sie es können. Und ja, dem wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Was macht denn eigentlich eine Trainerin, ein Trainer aus in diesem Gefüge TSV Gräfelfing mit unterschiedlichen Leistungserwartungen. Wir sind im Bereich Nachwuchsleistungssport und Leistungssport unterwegs, im Bereich Breitensport, im Bereich Kinder- und Jugendsport, Bewegungsentwicklung, Schulkooperationen und dergleichen mehr. Ich glaube, es ist ein breites Feld, was hier abgedeckt werden muss. Wir haben uns hier drei Themenkomplexe vorgenommen. Wir wollen einmal in den Bereich Leistungssport reinschauen, dann unsere Basis im Bereich Breitensport, Kinder- und Jugendsport anschauen und dann letztlich eben auch nochmal danach fragen, wie kriegt man das Ganze denn eigentlich in ein Konzept gegossen, dass da die vielen Zahnräder auch gut ineinander greifen können und sich daraus aus diesem großen Ganzen etwas Gutes für alle Lohnendes entwickeln kann.
Ja, also ein wahnsinnig breites Feld, was der Trainerjob so mit sich bringt, wie du das gerade so aufgezählt hast, habe ich zwischendurch mal überlegt, wir reden jetzt schon noch von ein und derselben Person, die das alles erfüllen soll, oder? Und das ist tatsächlich ja dann auch, wir steigen jetzt gleich mit dem Leistungssport ja ein, auch ein Thema, je hochklassiger man als Trainer arbeitet, desto mehr ist man darauf angewiesen, dass man wirklich ein Trainerteam oder ein Betreuungsteam hat, weil man die ganzen Spezialbereiche am Ende gar nicht mehr wirklich erfüllen kann für den Athleten. Also sprich, da geht es um medizinische Betreuung, psychologische Betreuung, Ernährungsberatung, berufliche Karriere, Stichwort duale Karriere, um mal jetzt nur ein paar zu nennen. Das ist jetzt was, wo der Trainer sich im besten Fall schon auskennt in den Bereichen, aber je hochklassiger auch da die Betreuung sein muss, desto mehr muss man halt schauen, dass man ein Trainerteam oder Betreuungsteam an seine Seite gestellt bekommt. Sonst ist es einfach nicht mehr darstellbar und eine eierlegende Wollmilchsau, so wie das früher vielleicht nochmal der Fall war, dass so der Trainer alles gemacht hat, wie so der Ersatzvater sozusagen oder die Ersatzmutter. Sowas ist heutzutage in der Komplexität, in der sich der Leistungssport in der Gesellschaft bewegen muss, gar nicht mehr darstellbar für eine Person.
Aber wie fühlst du dich denn auf deine Rolle als eierlegende Wollmilchsau vorbereitet? Hast du da im Rahmen deiner Trainerausbildung, hast du das Gefühl, all diese Kompetenzen, die da gefordert sind, auch vermittelt bekommen zu haben?
Ehrliche Antwort?
Ja.
Nein. Die ganzen Kompetenzen erfährt man oder nimmt man mit der Zeit so mit. Deswegen glaube ich, dass ein guter Trainer im Leistungssportbereich ein gewisses Alter auch haben muss. Also es ist für mich schwer da vorzustellen, wie jemand mit 25 schon Olympioniken betreuen kann. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Statistiken, also es gibt Statistiken, wo man anschauen kann, wie alt Trainer sind, die auf Top-Level-Niveau die Athleten betreuen. Das sind mit Sicherheit eben keine Greenhorns, das sind erfahrene Trainer. Diese Erfahrung braucht man, weil diese ganzen Kompetenzen ist auch so ein bisschen Thema, geht ja auch ein bisschen so in die Richtung Lehrer, wer ist dafür geeignet? Und ich denke mir auch, oder Führungspersönlichkeiten, gewisse Qualitäten musst du einfach mitbringen. Die kannst du nicht vermitteln. Ich kann soziale Kompetenz, Führungspersönlichkeiten, das sind alles so Sachen, die habe ich und die kann ich dann mit Coaching ein bisschen verbessern. Aber wenn ich sie überhaupt nicht habe, dann ist, wie soll man das lernen? Also deswegen glaube ich, ist das ein Bereich, wo ich jetzt auch niemandem einen Vorwurf mache. In der Ausbildung geht es eher dann darum, dieses fachliche Wissen zu vermitteln. Und das wird natürlich sehr breit und sehr vielfältig gemacht. Jetzt muss man in meinem Fall vielleicht noch dazu sagen, dass ich eben nicht über diese sportwissenschaftliche Schiene in diesen Trainerjob reingekommen bin, sondern eher so als Quereinsteiger gelte, der sich das dann halt irgendwo auch selber ein bisschen beibringen muss. Vieles passiert tatsächlich auf kleinem Dienstweg, auf kurzen Wegen, nämlich im Austausch mit erfahreneren Trainerkollegen, die man dann einfach mal zur Seite nimmt und sagt, sag mal, wie machst du Trainingsplanung, wie gehst du mit dem Problem um und so weiter. Und das ist eigentlich dann am Ende so das Coaching, was mich dann wirklich weiterbringt oder weitergebracht hat in den letzten Jahren.
Du hast gerade schon mal dieses Stichwort hingeworfen von der Führungskraft. Mhm. Wenn ich eben auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten einer eierlegenden Wollmilchsau schaue, muss ich dafür eigentlich ein Alpha-Tier sein?
Ja und nein. Also man muss, glaube ich, genau wissen, was man in dem Bereich Leistungssport als Teamleiter, als der Trainer, der es alles bis ins Detail durchplanen möchte, was man da so sich an Zielen vorstellt. Aber da geht es jetzt eben nicht mehr darum, sich in den Mittelpunkt zu stellen und als Einzelner, als Einzelkämpfer sich zu positionieren, sondern du musst Teamplayer sein. Und insofern, du brauchst Durchsetzungsvermögen, ja, aber du musst auf der anderen Seite dich auch mal in wichtigen Situationen zurücknehmen und andere nach vorne schicken. Also insofern, jein.
Aber ich kann mir vorstellen, in diesem da steckt schon auch ordentlich Spannung drin. Und diese Spannung braucht es wahrscheinlich auch, wenn man auch außergewöhnliche Leistungen entwickeln will. Und wir hatten Absolut. Eben diesen Teil angesprochen, soziale Kompetenzen zu vermitteln. Wie ist das mit diesen sozialen Kompetenzen in diesem Trainerteam? Wie kriegt ihr das hin, wenn dann alle auch mit ganz konkreten Vorstellungen an ihre Aufgaben rangehen und sich ja auch so ein Stück weit durchsetzen müssen gegenüber den Erwartungen von anderen?
Ja, also das, was ich aus meiner Trainertätigkeit in den letzten Jahren mitnehme, ist, dass es zwei Themen sind, die immer wieder auch letztendlich nicht nur bei uns Trainern, sondern auch in anderen Berufszweigen immer wieder zu kurz kommen. Das ist einmal die Zeit für Kommunikation, für intensive Kommunikation, nicht oberflächlich Smalltalk, sondern wo es wirklich um die Sache gehen kann mal. Und das andere ist, dass alle Beteiligten klar kommunizieren, was ihre Erwartungshaltungen sind, was sie von anderen erwarten und was sie selber aber auch von sich erwarten und erfüllen können. Und wenn das im Team klar definiert ist und klar kommuniziert ist, dann kann es funktionieren. Das ist also nichts Spezifisches, würde ich sagen, was jetzt den Traineralltag ausmacht, sondern was wirklich alle in ihrem Job, womit alle in ihrem Job konfrontiert werden, ist einmal das Thema Kommunikation und Erwartungshaltungen. Und wenn das gut miteinander abgestimmt ist, und da braucht es natürlich dann für die einzelnen Disziplinen, bei uns im TSV sind es ja, sage ich mal, vier Kerndisziplinen mit dem Kurzsprint, dem Langsprint, dem Mehrkampf und dem Stabhochsprung und in jedem Team sozusagen einen Teamleader, der vorne dran steht und diese Kommunikation fordert und führt, dann kommt man da, glaube ich, auf einen, oder bin, dann ist es sichergestellt eigentlich, dass das Team zu einer leistungsfähigen Truppe wird und dann auch die Athleten dementsprechend nach oben bringen kann.
Aber dann lass uns doch mal auf die verschiedenen Persönlichkeiten schauen, die wir in diesem Trainerteam im TSV Gräfelfing haben. Wir haben beim letzten Mal auch schon darüber berichtet, dass der Bayerische Leichtathletikverband den TSV Gräfelfing zum besten Nachwuchsverein des Jahres gekürt hat. Mhm. Und mit Helmer Schmidt den besten Nachwuchstrainer
des Jahres 2022, genau, ausgezeichnet hat. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt groß erzählen, was der Helmer so macht und was ihn motiviert, holen wir ihn einfach mal für euch ans Mikro. Und hier ist er.
Ja, ich habe hier jetzt am Mikrofon Helmer Schmidt, unseren Nachwuchstrainer des Jahres 2022. Helmer, ganz kurz ein paar Worte zu dir. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Trainerjob gekommen?
Ja, ich war früher selber sehr lange Stabhochspringer und Athlet und habe dann Stück für Stück schon während meiner aktiven Stabhochsprungzeit auch andere Leute betreut, einfach um meine Erfahrungen weiterzugeben. Und das ist halt dann, irgendwann wird man halt immer älter und kann selber nicht mehr so viel machen und dann ist es halt ganz zum Trainer geworden.
Okay, und du hast nicht nur beim Verband da als Trainer mittlerweile angefangen, sondern bist auch hier beim TSV Gräfelfing aktiv in dem Stützpunkt. Ist aber für dich, glaube ich, gefühlt wie ein Job, oder? Da gibt es jetzt keine klare Trennung.
Da gibt es für mich überhaupt keine Trennung. Ich versuche das vereinsunabhängig zu handeln. Mir sind eigentlich die Athleten das Wichtigste und egal bei was für einem Verein die wo die herkommen, das ist für mich relativ uninteressant. Dadurch ist es ja ganz gut, dass wir hier auch den Stützpunkt haben und ich so meine gute Erfahrung und mein gutes Wissen einfach gut an alle weiterbringen kann.
Ja, und dass du wirklich Wissen hast, das haben wir jetzt dieses Jahr nochmal vor Augen geführt bekommen. Du hast die Auszeichnung bekommen als Nachwuchstrainer des Jahres im Bayerischen Leichtathletikverband. Erzähl mal ganz kurz, was ist das für eine Auszeichnung? Wofür hast du sie bekommen?
Ja, die Auszeichnung, wie schon gesagt, ist als Trainer der erfolgreichsten Nachwuchsathleten in Bayern. Da sind natürlich an erster Stelle die Chiara und die Lilly zu nennen, die ja beide bei mir mittrainieren. Und nebendran haben wir natürlich noch viele andere, die hier im Stützpunkt mittrainieren. Und ja, dadurch, dass die halt in diesem Jahr so erfolgreich waren, bin ich halt zur Ehre gekommen, Nachwuchstrainer des Jahres zu werden.
Ja, erfolgreich sind sie natürlich deswegen geworden, weil sie hier im Stützpunkt bei dir trainieren können und weil sie natürlich von sich aus motiviert sind, sind ja sehr dankbare Athleten, glaube ich, da kommen immer fleißig ins Training und machen und tun, was du so sagst, wenn ich das mal so von außen genau, beurteilen darf.
Hatte ich ja bei der Ehrung damals auch schon gesagt, dass ich mich natürlich sehr bei den ganzen Athleten bedanke, die das, mir das Vertrauen entgegenbringen und auch das machen, was ich ihnen sage.
Ja, es hat sich ausgezahlt dieses Jahr, auf alle Fälle.
Genau.
Und was bedeutet dir der Preis?
Also es ist natürlich schon eine Würdigung der Arbeit. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich mehr, dass die Athleten erfolgreich sind und sich und das erreicht haben, was sie sich vorgestellt haben, als so eine Ehrung im Prinzip, weil ich stehe da eigentlich auf Seiten der Athleten. Es ist natürlich schön, das Ganze gewürdigt zu kriegen, aber es zählt eigentlich für die Athleten.
Ja, das freut uns aber auf alle Fälle, dass man auch mal den Trainern eine Würdigung entgegenbringt und auch sie mal in den Rücken, in den Vordergrund setzt, weil normalerweise die Trainer ja eigentlich immer im Hintergrund wirken. Viele machen es ja gerne gerade und sind froh, dass sie im Hintergrund wirken können.
Ich wollte gerade sagen, du kennst mich ja, ich bin eher der im Hintergrund ist.
Genau.
Und,
aber trotzdem finde ich es halt mal wichtig, dass man auch mal die Leute, die halt im Hintergrund das Ganze, diesen Erfolg immer begleiten und vorantreiben, dass man ihnen auch mal eine Plattform gibt und ja.
Wobei natürlich aus meiner Sicht nicht nur die Trainer eine Rolle spielen, sondern auch alle sonstigen Ehrenamtlichen, die das alles hier ermöglichen. Die Sponsoren,
da hast du recht, ja.
Die anderen Ehrenamtlichen,
ein großes
die
Team.
Das ganze Touch the Clouds Meeting managen und die sollte man natürlich nie vergessen. Ohne die geht es einfach nicht.
Die haben wir ja auch schon in den Podcast-Folgen davor schon auch gehört und ja, ehrt dich, dass du sie mit in deine Danksagung mit einschließt, aber so glaube ich, sehen das viele hier, dass es ein Teamerfolg ist. Aber trotzdem gibt es immer den einen, der vielleicht dann doch nochmal ein bisschen besonders hervorgehoben wurde. Und das war es in dem Jahr du. Wir gratulieren dir nochmal zu der Auszeichnung und wünschen dir und deinen Sportlern weiterhin viel Erfolg und nur das Beste für die kommende Saison.
Danke, das können wir gerne brauchen. ich wünsche natürlich allen Hörern dieses Podcasts für diesen dritten Advent, dass jeder schon alle Weihnachtsgeschenke hat und nächste Woche keinen Stress mehr machen muss. Meinen dritten Advent verbringe ich zusammen mit meiner Tochter und meiner Familie. Was wir jetzt genau machen, hängt natürlich vom Wetter ab. Das wusste ich bei dieser Aufzeichnung noch nicht, ob wir irgendwo in die Berge fahren oder sonst wohin, aber sicher den Tag irgendwo genießen. Und fürs nächste Jahr wünsche ich mir und meinen Athleten natürlich, dass es so erfolgreich wird wie dieses Jahr. Allen anderen Hörern möchte ich auch wünschen, dass sie sich ihre Ziele, die sie sich genommen haben, erreichen und dass sie möglichst viel Spaß im nächsten Jahr haben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.
Matthias, der Heldner hat uns ja jetzt hier schon sehr schöne Einblicke gegeben in sein Tun. Als Nachwuchstrainer des Jahres ist er in deine Fußstapfen getreten. Das darf man an der Stelle auch mal sagen. Du hattest diese Auszeichnung im letzten Jahr bekommen. Nun erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es mit deiner Königsdisziplin, dem Stabhochsprung, aussieht und wie du deine Rolle als Trainer dort verstehst.
Oh. Also ich bin ja, wie gesagt, in diese Sache Trainer-Dasein und dass das mein Hauptberuf ist, ein bisschen reingerutscht. Und ja, der Stabhochsprung hat mich als Athlet einfach damals fasziniert. Ich bin vom Mehrkampf gekommen, im Stabhochsprung hängen geblieben. Und diese Faszination, dass man als Trainer ein bisschen mehr Einfluss auf die Leistung hat im Wettkampf als in anderen Disziplinen, hat mich immer irgendwie gereizt. Das ist, ich sage immer, wie die Formel 1 der Leichtathletikdisziplin. Ja, es ist materialintensiv, das richtige Setup, also sprich Griffhöhe, Stablänge, Stabhärte, Anlauflänge, das muss halt passen. Ständertiefe kommt noch dazu. Bei uns kann man ja den Lattenabstand der zu überspringenden Latte variieren in 80 Zentimeter, von 80 Zentimetern insgesamt. Also da muss der Trainer schon auch genau das Setup einstellen können, natürlich mit dem Athleten zusammen. Aber das war so das, was mich immer so schon ein bisschen motiviert hat. Dann natürlich dieses, ja, ich sag mal, unterschwellig auch mitschwingende Thema des Risikos, der spektakulären Sportart. Es ist eben nicht wie beim 100-Meter-Sprint, Es sei denn, man macht so wie die Gina Lückenkämper, dass man sich ins Ziel schmeißt, dann ist schon auch nicht ungefährlich. Da kann dann schon ein bisschen was passieren. Im Stabhochsprung ist es aber durchaus eher, sage ich mal, in der Tagesordnung, dass ein Stab halt brechen kann oder dass der Sprung nicht erfolgreich ist, man zur Seite kommt oder nach vorne wieder zurück. Das passiert einfach. Da müssen man als Trainer die Athleten darauf vorbereiten. Dann ist das auch alles beherrschbar. Aber es ist halt spektakulär. Und das hat mich schon immer so ein bisschen mehr angefixt. Und der andere Grund war die Vielfältigkeit der Bewegung. Also wir müssen im Stabhochsprung so viele einzelne Bewegungsfolgen kombinieren miteinander wie in keiner anderen Disziplin. Man spricht ja auch davon, dass der Stabhochsprung wohl die schwierigste Sportart in Form der oder im Aspekt der Koordination ist, die es insgesamt aktuell gibt auf der Welt. Und diese Komplexität hat mich halt auch gereizt. Ne? Dieses vielfältige Training, dass es eigentlich nie den Sportlern langweilig wird, weil du immer irgendeine Bewegungsform findest, die dem Stabhochsprung in irgendeiner Form zuträglich ist. Das heißt, es ist nicht so monoton wiederkehrend, sondern sehr abwechslungsreich zu gestalten, das
Training. Jetzt kommst du aber rein von der sportfachlichen Seite.
Ja.
Und wenn wir eben auf die angesprochenen Skills schauen, hast du hier vorgestellt oder wolltest du das tatsächlich, als du in diesen Beruf reingegangen bist, in dieses sehr breite Feld rein einsteigen und ja auch diese große Verantwortung übernehmen? War dir das bewusst?
Nee, gar nicht. Also wenn man da mal kurz zurückblickt, ich habe Maschinenbau und Physik an der TU studiert, war ein Jahr vorher in England, habe in Cambridge meine Englischkenntnisse perfektioniert. Damals habe ein bisschen jetzt haben wir hier einen Gast.
Ja, die Emmy schaut mal hier in unserem improvisierten Studio vorbei, das ist unser Hund, der Redaktionshund.
Ob wir hier alles richtig machen. Und war also in Cambridge 2001 und habe eigentlich große Pläne gehabt in Richtung Karriere, in der Wirtschaft, Forschung, wie auch immer. Und habe 2003 dann angefangen, mit 4 Kindern hier mit dem Stabhochsprung mich zu beschäftigen. Aber das war total spielerisch und ohne Leistungsgedanken, ohne Druck irgendwo, sondern wirklich ja, schauen, wie weit man da kommt neben dem Studium. Und dann hat sich so eine Eigendynamik entwickelt. Je mehr Zeit ich investiert hatte in die Trainingsplanung, desto erfolgreicher wurden die Athleten. Und da habe ich dann, Gott sei Dank, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil ich sehr glücklich in dem Job aktuell bin, die Möglichkeit bekommen, den Trainerberuf hauptamtlich machen zu können. Es hat natürlich viele Jahre gedauert, aber ja, vorgestellt habe ich mir das damals überhaupt nicht oder was das an vielfältigen Fähigkeiten bedarf, so ein Team dann zu führen, darüber habe ich damals gar nicht nachgedacht, sondern es hat mir damals Spaß gemacht, genauso wie es mir heute immer noch Spaß macht, auch wenn es jetzt dafür viel mehr Geld gibt und mein Job tatsächlich ist. Aber der Spaßfaktor war enorm groß damals und das war so die Triebfeder dahinter. Und nicht sich vorher zu überlegen, was bedeutet das eigentlich im Detail, Trainer zu sein, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten muss man entwickeln. Das kam einfach mit der Zeit, dass man sich dem ein oder anderen Thema mal mehr, mal weniger widmen konnte und so entwickelt. Ja, so bin ich dazu gekommen.
Ja, aber dein Beruf, dein Hauptamt als Trainer bedeutet ja jetzt nicht nur mit Top-Athleten Leistungen zu entwickeln, die internationale Meisterschaften, Olympische Spiele oder was anzusteuern. Dazu gehört eben auch Trainingsarbeit mit Kindern im Bereich der Schulkooperation, irgendwo einspringen, wenn mal irgendjemand ausfällt. Dann irgendwie eine Fitnessgruppe von betagten Bürgern anzuleiten und dergleichen mehr. Wie bringst du das dann zusammen?
Ja, also das ist so ein bisschen natürlich gewachsen. Wir haben am Anfang uns überlegt, wie können wir den Trainerjob bei mir finanzieren? Wie kann man das darstellen? Und da diese Refinanzierungsmodelle sind halt einmal Schulkooperationen damals gewesen, intensiver als jetzt heutzutage noch bei mir. Ich hatte also mehr an Schulen zu tun, dass man auf alle Fälle über den Nachwuchs die Spitze vorbereitet oder generell generiert. Das heißt, ich muss auf alle Fälle das war dann klar, dass ich in den Aufbau reingehe, in diese Leichtathletikschule, wie sie jetzt mittlerweile bei uns heißt. Dann eben diese Fitnessgruppen, um da auch zusätzliche Gelder noch generieren zu können, die das ganze System dann am Ende so darstellen, dass man davon wirklich jemanden auch bezahlen kann, festanstellen kann. Dann kam natürlich noch die Verbandsschiene dazu. Wenn man im Nachwuchs seinen Schwerpunkt hat, dann ist man ja erstmal auch auf Landesebene tätig. Das heißt, die Landesverbände sind verantwortlich für die Förderung der U18, U20-Talente und müssen diese im Idealfall bis zu deutschen Meisterschaftsehren entwickeln oder auch international noch. Und die beiden Arbeitgeber, Verband und TSV, haben halt oder müssen halt immer wieder schauen, wie kann man dann letztendlich so ein Refinanzierungsmodell fahren, wo bekommen wir oder für was bekommen wir Geld, und das definiert dann meinen Trainingsalltag oder meinen Arbeitsalltag. Und dass das jetzt noch im Moment relativ vielfältig ist, ist einfach der Geschichte geschuldet, dass man nicht einfach von null anfangen kann und sagen kann, ich bin jetzt hier im Leistungssport und will jetzt nur noch mit den Top-Athleten zu tun haben, sondern ja, dass man von unten bis oben alles betreut. Ich sage jetzt mal, wenn man die Fitnessgruppe dazu nimmt, von den 10-Jährigen bis hin zu den 70-Jährigen. Ja. Aber das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also je erfolgreicher man im Nachwuchsleistungssport ist oder dann auch im angeschlossenen Erwachsenenalter, desto mehr konzentriert sich die Arbeit von mir im rein in diesem Leistungssektor. Aber auch das ist ja ein offenes System. Wenn die Leistung dort nicht mehr so sich darstellt, dann hat man wieder die Möglichkeit, zurückzugehen und mehr wieder in den Nachwuchs oder nach oben in den Seniorensport zu gehen, um sich als Trainer finanzieren zu können. Aber aktuell ist es eher oder deutlich die Tendenz zu sehen, Fokus auf Leistungssport, Fokus auf Aufbau einer leistungsstarken Nachwuchsgruppe, dann U18, U20, was so den Hauptbereich meiner Arbeit ist, und dann weiter wieder darüber hinaus vielleicht dann auch zukünftig mit dem DLV, mit dem Deutschen Leichtathletikverband, die Top-Bereiche wirklich entwickeln.
Ja, in den Top-Bereichen ist auch ein weiterer Trainer unterwegs, der allerdings nicht im Hauptamt ist, sondern im Ehrenamt, auch noch irgendwie einen toughen Job nebenher hat. Das ist Günther Meyer, der unsere ja auch sehr erfolgreiche Mehrkampftruppe anleitet.
Genau, das war damals ein Anliegen von uns, dass wir gesagt haben, wenn wir den Stabhochsprung schon haben und den gut ausbilden können, dann bietet sich der Zehnkampf, sage ich mal, an. Der Zehnkampf ist zwar eine sehr zeitaufwendige Disziplin, aber beinhaltet eben den Stabhochsprung auch unter anderem. Und da war dann es irgendwie naheliegend, dass man sagt, man versucht die beiden Welten irgendwie zusammenzubringen, weil man da auch wahrscheinlich Athleten eben vom Zehnkampf an den Stab hoch abgeben kann, oder eben genau andersrum auch. Das heißt, man bietet den Athleten einfach vielfältigere Möglichkeiten an, sich zu spezialisieren, aber auch eben wechseln zu können. Und ja, so haben wir uns damals an den Günther gewandt. Das war 2017. Und ich würde sagen, auch da können wir mal ein kurzes Interview uns anhören, was den Günther eigentlich bewegt hat, hier den Mehrkampf aufzubauen.
Gut, hören wir doch einfach mal rein.
Ja, dann habe ich jetzt Günther Meyer am Mikro. Günther, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
Hi, Günther Meyer, 56 Jahre, zwei Söhne, auch sehr sportlich, leidenschaftlicher Leichtathlet und mit Herz und Seele im Mehrkampf unterwegs.
Und wenn du nicht Mehrkampftrainer bist, machst du was in deinem normalen Leben?
Ja, mein Nebenjob, der ist nichts anderes als Unternehmer. Das heißt, ich begleite mittelständische Betriebe beim Aufbau ihrer Digitalisierungsstrategie. Und das mache ich auch schon ziemlich lang, nämlich tatsächlich auch schon mittlerweile seit über 30 Jahren. Insofern steht der Tropfen hüllt den Stein. Das gilt sowohl beruflich als auch eben im Sport.
Wenn du seit über 30 Jahren beruflich unterwegs bist, bist du das auch schon so lange als Trainer in der Leichtathletik oder seit wann machst du das?
Ja, Trainer Leichtathletik mit dem 18. Lebensjahr habe ich tatsächlich meine Grundausbildung genossen, damals noch beim TSV Euching. Warum? Weil ich nämlich auch in früheren Jahren schon mit 8 Jahren angefangen habe, Leichtathletik zu machen. Und wie es so ist, wenn man dann irgendwann einmal in ältere Semester kommt, dann fragt der Trainer, du, ich brauche noch jemanden, der auch trainiert, willst du das machen? Ganz einfach, ne, Zieltrainerschein, und seit der Zeit mit Unterbrechungen bin ich tatsächlich leichtathletisch gebunden als Trainer.
Okay, das ist also schon eine ganz lange Zeit, du bist also sozusagen alter Hase, kann man sagen. Seit wann bist du denn beim TSV Gräfelfing?
Oh, gute Frage, also noch nicht ganz so lang, ich glaube jetzt, wenn ihr rückwärts rechnet, 4. oder 5. Jahr. Komme ja eigentlich tatsächlich so ein Stück weit über Umwege zum TSV Gräfelfing. Warum bin ich dort? Weil einfach die Voraussetzungen in Gräfelfing traumhaft sind. Na, wir haben eine schöne Anlage. Wir haben ganz wichtig einen Sportplatz, über den wir tatsächlich fast unendlich verfügen können. Wir haben einen Kraftraum, wir haben Mehrzweckhallen und haben ein tolles Trainerteam. Und natürlich logischerweise super tolle Nachwuchssportlerinnen und Sportler.
Würdest du sagen, das ist deine Hauptmotivation, so das Setup und die Sportler und das Team? Oder was ist das, was dich am meisten motiviert, Leichtathletiktrainer zu sein? Unabhängig jetzt mal, ob TSV Gräfelfingen ja oder nein.
Also mich fasziniert tatsächlich die Sportart, die Vielseitigkeit und das Gegenstück zum Beruf, nämlich die hundertprozentige Emotionalität. Und mit jungen Menschen zu arbeiten, das ist etwas, was mich echt begeistert. Und wie der Matthias sagt, ob das jetzt mit Gräfelfing oder mit dem Sport zu tun hat, ich glaube, der Sport steht im Vordergrund, aber der Rahmen, der drumherum geschaffen werden kann in Gräfelfing, der ist natürlich auch wichtig, weil nur dann kommt Emotionalität und Begeisterung zusammen und na, 2 mal 2 ist nicht plus 4, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr als 4.
Wir freuen dich auf alle Fälle, dass du bei uns an Bord bist und wünschen dir und deinen Sportlern alles Gute für die neue Saison. Und ja, wir werden später, glaube ich, nochmal im Podcast dich hören zum Thema sportliches Konzept, was wir im TSV ja in den letzten Monaten vorangetrieben haben. Aber dazu später mehr.
Matthias, vielen, vielen Dank. Wünsche ich was.
Ja, neben dem Mehrkampf sind ja unsere Langsprinter auch das leistungsmäßige Aushängeschild des Vereins.
Genau, also die ganze Truppe Langsprint, die damals zum TSV kam, hat praktisch den Weg eigentlich erstmal geebnet, dass wir hier Leistungs- und Hochleistungssport in Gräfelfing etabliert bekommen haben. Und Peter ist der Kopf hinter dem ganzen Team. Und auch den haben wir uns mal ans Mikro geholt, weil mit Sicherheit er auch spannende Sachen euch zu erzählen hat.
Genau, hören wir doch mal rein, was ein echter Medaillenschmied uns hier auch zu bieten hat.
Ja, ich bin jetzt hier mit Peter, unserem Langsprint-Trainer, dem Erfolgscoach von Johannes Trefz, Michi Adolf und ganz vielen anderen Namen noch. Peter, stell dich doch ganz kurz einmal unseren Zuhörern vor.
Ja, also mein Name ist Peter Rabensöffner. Ja, bin seit, ja, denke ich mal, knapp 20 Jahren als Trainer unterwegs und dann seit 4 Jahren mit dem TSV Gräfelfing dazugekommen. Ich selber bin eigentlich vom Beruf her Entwicklungsingenieur, baue Brennstoffzellensysteme, bin da verantwortlich in dem Bereich Hardware, Elektronik und Integration von Brennstoffzellen in Energielösungen. Ja, das ist so eigentlich mein alltäglicher Arbeitstag, 40 Stunden und danach nochmal 20 schön fertig, Leichtathletik auf dem Platz. Ja.
Was ist so deine größte Motivation, dass du diese 20 Stunden jede Woche immer wieder aufs Neue da investierst?
Das ist eigentlich ein bisschen was Größeres. Da müsste man eigentlich ausholen, mal ein bisschen länger, was wir da diskutieren müssen. Aber die Motivation war eigentlich, mit dem Athleten zu wachsen. Also ich habe ja 2 Top-Athleten namens gekriegt, mit Tobi Gehl und Johannes Trefz. Und ja, die sind halt in der Jugend stark geworden und dann bei den Männern immer stärker und da musste man mitwachsen. Also als Trainer genauso wie als Athlet. Wir sind miteinander ein gutes Team geworden.
Das kann ich bestätigen und die Erfolge sprechen ja auch die jüngsten Erfolge sprechen ja auch für euch. Bei Jojo, viele werden es mitbekommen haben, war die Saison leider nicht so wie erhofft. Das Karriereende haben wir uns alle ein bisschen anders gewünscht. Macht das auch ein bisschen was mit dem Trainer?
Es macht sicher was mit dem Trainer, weil man hat Ziele, man hat versucht, gemeinsam das zu erreichen. Mhm. Und man fällt auch gemeinsam erstmal relativ tief. Und das sind dann schon Eindrücke, die da bleiben. Im Augenblick hilft es halt für mich ein bisschen, dass man natürlich auch eine Gruppe hat und andere Athleten noch da waren, die natürlich hier weiterhelfen. Mach weiter bitte.
Ja, das glaube ich, ja. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn das dass dann Gruppe sehr hilfreich sein kann, dann in solchen Situationen, auch für den Trainer, nicht nur für die Athleten.
Genau.
Ja. Du, danke dir für das ganz kurze Interview erstmal. Wir werden sicherlich nochmal die Gelegenheit haben, dich mal in einem anderen Rahmen mal länger vors Mikro zu holen, weil du hast viele interessante Dinge zu erzählen, viele Sachen erlebt in der Leichtathletik. Ich glaube, das wäre bestimmt mal ein eigener Podcast wert und unsere Zuhörer würde das bestimmt brennend interessieren. Wir haben jetzt den dritten Advent. Was wünschst du unseren Zuhörern für diesen dritten Advent?
Ja, erstmal, ja, seid faul, genießt ihn. Aber schaut dann im vierten Advent, ja, oder an den Samstag, letzten Samstag vor Weihnachten in der Lohe vorbei und da machen wir noch ein Abschlusstraining mit allen.
Also kann ich nur empfehlen, wer sich quälen will, am vierten Advent könnt ihr noch mal Gas geben. Wie verbringst du deinen Advent jetzt?
Ich denke, wir sitzen sicher gemütlich zum Kaffee zusammen am Nachmittag und werden eine Runde noch mal rausgehen. Hoffe, das Wetter mitspielt.
Dann wünschen wir dir und deiner Familie alles Gute. Einen schönen dritten Advent und für die Zukunft viel Erfolg, viel Spaß weiterhin und dass die Motivation immer so hoch bleibt, wie sie die Saison war und die letzten Jahre war.
Ja, danke und euch auch.
Danke, ciao, ciao.
Also, es läuft bei Peter Rabenseifer und seiner Truppe. Es läuft auch in dem weiten Bereich der Laufdisziplinen, vor allem auch in der Mittel- und Langstrecke, wo auch ein ganz besonderer Trainer unterwegs ist, Andreas Schubert, unser Schubi.
Den haben wir ja schon im ersten Advent ein bisschen vorgestellt. Falls da jemand noch mal hören möchte, was der Schubi sonst noch so neben seiner Trainertätigkeit alles macht, der hört sich da den ersten Teil dieser vierteiligen Serie mal an. Ja, last but not least haben wir immer noch einen Bereich, den wir noch nicht abgebildet haben und der ja noch nicht so ganz präsent ist beim TSV, der mal lange Jahre so das Aushängeschild war unter den Fittichen von der Frau Capella und dem Herrn Capella, war das eigentlich so der Aushängeschild. Jetzt ist es aktuell so ein bisschen der Stab hoch geworden, aber wir wollen auch wieder so ein bisschen back to the roots und haben den Kurzsprint ein bisschen aktiver angegangen in den letzten Monaten und haben mit dem Jürgen Urban einen Trainer gewinnen können, der sich ganz dem Kurzsprint verschrieben hat und der jetzt versucht, so ein bisschen diese alten Ehren wieder an die alten Ehren anzuknüpfen. Und auch ihn haben wir für euch ans Mikro geholt. Und es ist, glaube ich, ganz spannend, was er uns zum Thema Kurzsprint und TSV Gräfelfing in 2022 und 2023 zu berichten hat.
Ja, hören wir doch mal rein.
Ja, ich bin jetzt hier mit Jürgen Urban. Jürgen ist unser Kurzsprint-Trainer, aber alles Weitere, Jürgen, wirst du jetzt selbst unseren Zuhörern einmal ganz kurz erzählen können. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
Also ich bin der Jürgen Urban, war früher selber mal Kurzsprinter, darf jetzt in Gräfelfing oder versuche ich die Kurzsprintgruppe aufzubauen. Momentan sind wir da noch ein bisschen mau besetzt, aber das wird ja vielleicht irgendwann dann einmal besser. Ich bin beim TSV Gräfelfing jetzt mit Unterbrechung seit 2002. Am Anfang mal hatte ich eine Jugendgruppe, wo wir schon recht erfolgreich waren, dann zwischenzeitlich beruflich Pause gemacht und jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren wieder beim TSV Gräfelfing. Und wie gesagt, unsere Devise ist immer schneller, immer schneller.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, weil 2002, das war so die Zeit, wo ich zum Verein gekommen bin und ich hatte kurzzeitig das Vergnügen mit dir, kurzzeitig deswegen, weil sich dann ja bei mir die Sache Richtung Stabhochsprung wieder weiterentwickelt hatte und dann haben sich da unsere Wege wieder getrennt. Aber sag nochmal ganz schnell, du bist beruflich ja nicht hauptamtlich Trainer bei uns, du machst das ja in deiner Freizeit. Was machst du, wenn du nicht auf dem Sportplatz stehst?
Ja, wenn ich nicht auf dem Sportplatz stehe, dann mache ich was ganz Eintöniges. Ich versuche, Leute in steuerlichen Angelegenheiten zu beraten. Ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und hier das Training, das ist halt für mich genauso ein bisschen Ausgleich vom stressigen Arbeitsalltag. Und wie gesagt, ich versuche halt meine Erfahrungen dann an die Athleten weiterzugehen. Und es macht wahnsinnig Freude, dann zu sehen, wie die sich halt mit der Zeit dann entwickeln und wie das Training halt so anschlägt. Das ist so, wie gesagt, die Motivation, wo man dann immer wieder sagt, hey, wow, hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, dann glaubt man gar nicht, was dann doch für Sprünge möglich sind. Und es ist halt immer wieder die ursprüngliche Meinung zum Widerlegen, dass ein Sprinter geboren wird. Ein Sprinter muss schon auch trainieren. Ganz ohne geht's nicht.
Das stimmt. Dann danke ich dir erstmal für das kurze Interview und bin gespannt, was du in einem Jahr zu berichten hast, wie sich alles bei euch entwickelt hat.
Super, danke.
Ob die Motivation noch hoch ist.
Bestimmt.
Das glaube ich. Also super. Alles Gute.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört über den ambitionierten Wettkampfsport, Leistungssport, Nachwuchsleistungssport. All das ist eben auch immer nur möglich, wenn es eben auch Kinder und Jugendliche gibt, die auch entsprechend auf diese Rolle vorbereitet sind. Und da hat sich im TSV auch in den letzten Jahren doch einiges getan.
Da hat sich sehr viel getan und ich denke, es ist an der Zeit, Markus, dass wir uns mal der ganzen Thematik Leichtathletikschule, Nachwuchsarbeit und auch ein bisschen Schulkooperation widmen, sprich wie wirklich der Nachwuchs bei uns im TSV in der Leichtathletik mittlerweile aufgestellt ist und was wir da alles an Möglichkeiten geschaffen haben. Und insgesamt ist es erstaunlich, finde ich, dass wir viele Mitstreiter gewinnen konnten. Da gibt es unter anderem den Michael Höfelmeier, den Michael Adolf, die Lea Greve, die Christine Hager, den Henrik Jürgens und last but not least, den Kopf des Ganzen bildet aktuell die Clara Markiewicz. Also da seht ihr schon ein großes Team an Trainern, die sich unserem Kinder- und Nachwuchsbereich da widmen und den wirklich super aufgestellt haben mit 103 Mitgliedern aktuell der Leichtathletikschule. Das sind Kinder von 8 Jahren angefangen bis hin zu 15 Jahre, muss ich sagen, genau, U16, U14, U12, U10. Das sind so die Altersklassen, in denen bei uns der Nachwuchs stattfindet.
Ja, ich kann da vielleicht von einem Ereignis erzählen. Clara und ich hatten eine Anfrage vom FC Bayern Basketball. Die haben während der Corona-Zeit, konnten die ja auch nur Online-Trainings machen. Und dann haben die ihre U12 mit allen möglichen Themen auch versorgt. Ein Thema war Kommunikationstraining. Denkt man sich jetzt, was fangen denn irgendwie für Kinder mit Kommunikationstraining an? Aber das war eigentlich gar nicht so blöd, sondern der stand der Gedanke dahinter, dass ich eben im Mannschaftssport, im Teamsport halt, wenn ich Erfolg haben möchte, auch sauber miteinander kommunizieren muss. Gerade wenn ich in einem sehr emotionalen Feld unterwegs bin. Und dann hatten wir uns dann ausgedacht, wie ist denn jetzt eigentlich das Thema Offensive zu kommunizieren? Was muss ich denn da eigentlich tun? Wie teile ich mich da mit, wenn ich andere eben auch mitnehmen will, begeistern will, dass man jetzt nochmal das Letzte aus sich rausholt, um das Spiel zu drehen? Und da hatten wir uns eben, hatten wir den Kindern eine Szene vorgemacht aus der Steinzeit. Haben wir uns dann vor der Kamera in Felle gehüllt und haben den Kindern gesagt, sie sollten sich mal vorstellen, ein Steinzeitmensch zu sein. Die Steinzeitleute hatten ja noch keine wirkliche Sprache, sie mussten sich mit Händen und Füßen verständigen. Und kurz vor ihrer Höhle taucht dann ein Tyrannosaurus Rex auf. Und jetzt ging es eben darum, mit dieser Situation fertig zu werden. Und dann sollen sie Pantomimen machen. Der große, fürchterliche Dino und die Rettung. Ja, wie mache ich mich groß? Körpersprache entwickeln. Wie zeige ich Zähne? Ja, wie mache ich deutlich, dass die Gefahr besteht, gefressen zu werden? Wie verstecke ich mich anschleichend? Wie erlege ich dann diesen fürchterlichen Dino? Und wie feiere und jubel ich? Und das war wirklich ein Riesenspektakel. Und die Kinder hatten irgendwie ihren größten Spaß dabei. Und was mir so unglaublich gut gefallen hatte dabei, war, dass die Clara es verstanden hatte, sich in diese Welt der Kinder rein zu versetzen und hier eben eine Ebene zu finden, dass die ein Thema verstehen und für sich eben auch in ihren Alltag und auch in ihre Persönlichkeitsentwicklung reinnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die hat nicht jeder so ohne weiteres.
Nee, da kommen wir wieder zurück zu dem Anfang, wo ich gesagt habe, bestimmte Fähigkeiten, die hast du und die kannst du perfektionieren im Laufe deines Lebens, aber wenn du sie gar nicht hast, dann nützt dir die 20. Fortbildung auch nichts, dass du da gut drin wirst. Und die Clara ist einfach neben anderen bei uns auch andere Trainer, die da tätig sind, aber die Clara ist mit Sicherheit da eine, die das, ja, beherrscht wie aus dem FF, dieses Thema, sich in die Kinder reinzuversetzen, sie abzuholen, dort, wo sie sind, mit den ganzen Ideen, die in so einem Kinderkopf rumschwirren. Ja.
Aber fragen Sie uns doch einfach mal selbst. Sie soll sich da einfach mal kurz vorstellen, wo sie herkommt, ja, und was sie alles so macht im TSV.
So, also wir haben jetzt Clara hier am Mikrofon für euch. Hallo Clara.
Hallo Matthias.
Clara, es ist der dritte Advent. Sag ganz kurz unseren Zuhörern, wie verbringst du deinen dritten Advent? Weißt du das schon?
Ja, das weiß ich schon. Ich gehe in Bad Tölz auf den Weihnachtsmarkt. Das ist meiner Meinung nach der schönste Weihnachtsmarkt. Und auch ganz passend, den dritten Advent so zu verbringen, meiner Meinung nach.
Na, dann wünschen wir dir gleich viel Spaß dabei.
Danke.
Wenn du nicht beim Weihnachtsmarkt auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs bist, dann bist du ja hier die Leichtathletik-Schulorganisatorin. Und du hast das alles hier unter deinen Fittichen, was die Kinderleichtathletik betrifft. Erzähl ganz kurz unseren Zuhörern, wie ist das eigentlich grundsätzlich dazu gekommen, dass du diesen Trainerjob mittlerweile hier ausübst? Was war so dein Werdegang, wenn du das mal ganz kurz in ein paar Sätzen skizzieren könntest?
Ja, also ganz zuerst würde ich sagen, dass ich selber mit 8 Jahren, glaube ich, hier angefangen habe, selber zu trainieren quasi in der Kinderleichtathletikgruppe.
Schon im TSV, ja?
Ja, schon im TSV. Und da bin ich nie, also da bin ich quasi immer aufgestiegen, sage ich mal, immer in die höheren Gruppen und irgendwann, ja, dann in, ja, meine spezifische Gruppe und auch Disziplin Hochsprung. Und so bin ich dann quasi auch zum, ja, Trainer-Dasein gekommen, weil, ja, man, ich glaube, einfach jemanden gesucht hat als Verstärkung. Dann war ich erstmal Verstärkung bei den ganz Kleinen und irgendwann konnte ich auch dann quasi da die Gruppe übernehmen und seitdem bin ich in der U10, das ist meine liebste Gruppe und genau,
da so bist bin du ich dabei. Dann dazu gekommen. Und du bist aber jemand, der vom Fach ist. Du bist in deiner beruflichen Ausbildung tatsächlich Sportlehrerin im freien Beruf und hast das Ganze an der TU hier in München studiert, bist jetzt fertig geworden dieses Jahr und hast tatsächlich den Schritt vom ehrenamtlichen Trainer-Dasein zum hauptamtlichen Trainer, Trainerin geschafft. Erzähl doch mal ganz kurz, was sind so für dich, hat sich da für dich so gefühlt, außer jetzt, sage ich mal, wenn man aufs Konto schaut, hat sich da gefühlt für dich was verändert in der Arbeit?
Also jetzt ganz spontan würde ich sagen, nein. Also es hat sich eigentlich nichts verändert in der Art, wie ich mein Training gebe. Nur, dass ich gefühlt mehr Verantwortung habe und auch wirklich auf die Ideen von den Kindern eingehen möchte. Also dass, wenn die sagen, heute würde ich super gern das mal ausprobieren oder überhaupt mal das gern ausprobieren, dass ich dann auch sage, das machen wir, das überlege ich mir. Und ja, davor hätte ich vielleicht gesagt, nee, hier ist jetzt wirklich nur Leichtathletik, ich habe meinen Plan im Kopf und das können wir jetzt leider nicht machen. Aber an sich würde ich sagen, hat sich nicht so viel verändert in meiner Art, ja.
Und das ist ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst. So diese Vielfältigkeit der Ausbildung war ja auch so ein Thema, über das wir in den Trainersitzungen schon uns die Köpfe heiß geredet haben. Was wollen wir eigentlich wie genau vermitteln? Geht es nur um die Leichtathletik? Geht es nur um Wettkampfsport? Geht es um Breitensport? Wie holen wir alle rein? Das wird auch nochmal später Thema sein. Dieses ganze Sportkonzept werden wir in dem Podcast auch nochmal vorstellen und beleuchten. Aber so von deiner Seite aus würdest du sagen, ist dein Ziel erstmal diese Bewegungsvielfalt egal ob das jetzt spezielles Leichtathletik-Thema ist oder aus dem Ballsport irgendwas ist, diese Bewegungsvielfalt den Kindern zu vermitteln und den Spaß an der Bewegung, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, echt das Wichtigste. Das habe ich in meiner Ausbildung auch gelernt und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ja.
Da bist du sattelfest und bietest
Genau.
viel Abwechslung den Kindern. Also ich sehe immer, wie mit viel Freude die Kinder da bei euch im Training sind. Und der
Ja.
Erfolg spricht ja auch für euch. Also
Das
ihr
stimmt.
sammelt immer mehr Kinder ein, die kommen immer regelmäßiger. Und das ist eine schöne Gruppe geworden, die Leichtathletikschule. Sehr, sehr stabil unterwegs. Also
Ja, auf jeden Fall.
ja, wirklich toll. Also Clara, dann bedanke ich mich für das kurze Interview. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern vielleicht wünschst für ihren dritten Advent?
Außer dass Sie den Bad Tölzer Weihnachtsmarkt mal besuchen sollten, wenn Sie noch nicht kennen, eher nichts. Also auf dem Weihnachtsmarkt mit euch.
Auf dem Weihnachtsmarkt. Und hast du irgendein spezielles Ziel für nächstes Jahr? Irgendeine Sache, die du dir vornimmst, privat, beruflich, irgendwas Besonderes, was da ansteht, 2023?
Also privat eher noch nichts, also da lasse ich mich überraschen. Sportlich würde ich gern mehr Wettkämpfe als im letzten Jahr antreten, quasi, aber sonst lasse ich das auch auf mich zukommen erstmal.
Auf dich bezogen die Wettkämpfe, also
Ja, auf mich
deine eigenen
bezogen, meine
Wettkämpfe,
eigenen,
deine
ja.
eigenen Wettkämpfe.
Ja.
Dann wünschen wir dir da viel Erfolg bei, drücken die Daumen und weiterhin viel Erfolg, Clara.
Vielen Dank.
Eine Person könnten wir vielleicht uns dann doch noch mal vielleicht näher anschauen, weil er vielleicht eben auch so typisch ist für das, was ein Trainer im Ehrenamt im TSV auszeichnet. Und was letztlich eben auch so ein bisschen die Substanz des ganzen Sporttreibens ausmacht. Das ist der Michi Höfelmeier. Michi Höfelmeier ist 51 Jahre alt, hat irgendwie einen anspruchsvollen Beruf im Bereich IT, Logistik, mobile Netze. Also eigentlich alles das, was so im Bereich Digitalisierung heute auch viele in Industrie und Wirtschaft bewegt. Also dem wird in seinem Job nicht langweilig. Und er ist aber selber eben auch ein Leichtathlet gewesen und das hat ihn irgendwie nicht mehr losgelassen.
So geht es ja vielen von uns hier. Also ich glaube, es gibt fast keinen Trainer, der nicht irgendwo aus der Leichtathletik kommt und also als Sportler und wieder zurückkam als Trainer. Gibt es viele Beispiele, auch wenn wir tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema noch, Trainernachwuchs, ist auch große Baustelle. Aber wir haben bislang, wirklich müssen wir sagen, im TSV auch Gegenbeispiele, kommen wir gleich noch dazu, dass auch junge Leute sich da heutzutage gerne engagieren bei uns. Aber ja, schauen wir nochmal beim Michi genauer hin, wie sein Werdegang eigentlich war. Markus, du hast ihn ein bisschen interviewt. Wir können ihn leider nicht persönlich ans Mikro, haben wir es nicht geschafft, ihn herzubekommen, aber wir haben ein paar Fakten gesammelt.
Ja, und im Grunde genommen steht er eigentlich auch für das, was wir auch jetzt die ganze Zeit beschrieben und besprochen haben. Er kommt eben auch aus dem Kindersport, aus dem bewegten Sport, ist dort eben, hat sich begeistern lassen dafür, ist als Kind beim MTV München in die Leichtathletik eingestiegen und hat dann auch mal eine Zwischenstation gemacht. Hat mal Judo gemacht. Also all das, was eigentlich auch für eine ganz typische normale Entwicklung ist, irgendwo mal als Kind irgendwo reinzuschnuppern. Und dann hat er aber dann noch mitbekommen, dass er ziemlich flott unterwegs ist und ist beim TSV Gräfelfing in die Sprintgruppe eingestiegen und hat dann so ab der B-Jugend dann auch wirklich auf sich aufmerksam machen können. Und ist in der 4x100-Meter-Staffel gelaufen, in der 4x200-Meter-Staffel, ist zweimal bayerischer Meister geworden, einmal süddeutscher Meister und sechster Platz bei der deutschen Meisterschaft. Bei oberbayerischen Meisterschaften ist er angetreten und hat sogar in der 4x100-Meter-Staffel den bayerischen Rekord gehalten. Also das ist schon eigentlich so ein Werdegang, wie er eigentlich ganz nach dem Geschmack vom TSV ist. Von klein auf herangeführt werden, über Bewegungsfreude, über Teamgeist. Ja.
Bis hin zum Leistungssport dann, ja.
Genau.
Ja. Und trotzdem nie den Spaß verloren. Also das ist auch, denke ich, immer wichtig, dass man den Leuten, auch wenn sie dann leistungsmäßig unterwegs sind, dass sich nicht immer alles nur auf diese Leistung fokussiert, sondern dass nach wie vor der Spaß eine große Triebfeder bleibt und man das einfach mit Freude macht. Denn nur so verbindet man im Nachgang seiner Karriere das Ganze auch mit was Positivem, Nachhaltigem. Und so kam es dann, dass er sich 2018, muss man dazu sagen, dass er sein Sohnemann bei uns aktiv wurde und so der Kontakt wieder ein bisschen näher kam zu den Leichtathleten und er seit 2018 als Trainer wieder für uns auf der Matte steht, wöchentlich, einmal die Woche und die Clara im Leichtathletik-Schulteam unterstützt. Und da glaube ich sehr viel Freude hat und gerne mehr Zeit investieren würde. Das geht aber aufgrund seiner, wie du ja am Anfang schon erwähnt hattest, beruflichen Situation einfach nicht. Und wir können nicht jeden Trainer, so gerne wir es machen wollen würden, nicht jeder Trainer kann bei uns hauptamtlich sein. Wir haben jetzt ja gehört, die Clara ist neu eingestiegen ins Hauptamt, ich bin hauptamtlich unterwegs, das sind dann schon zwei, der Henrik Jürgens ist hauptamtlich, das ist, glaube ich, einmalig in Bayern, deswegen sind wir auch ausgezeichnet worden beim Bayernstar für diesen Nachwuchs, für die Nachwuchsarbeit, die wir da leisten. Und ja, da ist bei ihm halt da das Feuer wieder entfacht und er engagiert sich halt so, was seine Zeit halt zulässt. Und wir sind dankbar, dass er Michi da den Nachwuchs vorbereitet auf das, was dann zukünftig alles aus ihnen werden kann.
Aber er macht das mit spürbar Spaß und Freude an der Sache und mit der Freude an der Arbeit mit den Kindern. In die Fitnessgruppe kommt er nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Dort hatte ich ihn tatsächlich auch kennengelernt. Aber er hatte eben auch eine andere Projekte, spielt noch in einer Band. Und ich finde das als Beispiel für einen Trainer und Trainerengagement, finde ich das absolut vorbildlich und ziehe ich meinen Hut, finde ich toll.
Bleibt zu sagen, dass es halt immer auch dann gut funktioniert, wenn sich die ehrenamtlichen Trainer einfach auch wohlfühlen, gewertschätzt fühlen und genauso wie wir den Sportlern den Spaß an dem geben wollen, was sie dort tun, ist es halt auch wichtig, dass die Trainer da ihren Spaß haben an der ganzen Sache, sonst würden sie nicht kommen. Also ganz oft höre ich immer, wenn man sich umhört bei den Trainern, was sind so die Gründe, die euch motivieren, hier zu sein? Wir haben ja ein paar O-Töne schon gehört. Da kommt immer wieder das Thema, ich will einfach abschalten hier. Das ist meine Freizeit, ich will hier Spaß haben, ich will mich wohlfühlen. Und solange das gut funktioniert und in dem Team auch gut funktioniert, in dem Trainerteam gut funktioniert, dann kann man da wirklich viele Leute wieder begeistern, sich dem Ganzen anzunähern und das in seiner Freizeit gerne zu machen.
Ja, und du hast ja eben auch angesprochen, es gibt natürlich auch irgendwie auch Trainernachwuchs, es ist nicht so einfach, den zu bekommen. Und umso toller ist es eigentlich, dass ich eben auch auch aus dem Kreis der Athleten auch immer wieder welche finden, die Lust haben, sich einzubringen. Und ja. Da haben wir unsere Finja, die Magali.
Die machen den Fitnesskurs am Montag,
genau.
Und sind da wirklich Feuer und Flamme. Dann haben wir auch noch eine Noemi Renz und den Sebastian Wechselgartner, die als Nachwuchstrainer im Stabhochsprung und Mehrkampf unterwegs sind. Also da haben wir vier schlagkräftige Nachwuchstrainer, die da jetzt reinwachsen. Ob das dann später so wird, dass sie da mehr machen und mehr Trainings als jetzt einmal die Woche, das wird sich zeigen. Aber aktuell sind wir super happy und sie sind, glaube ich, auch glücklich mit der Aufgabe, die sie dort haben. Und so passt das erstmal.
Nicht zu vergessen Michi Adolf, der sich ja auch
Stimmt.
in der Leichtathletik-Schule engagiert.
Der ist bei mir immer noch so Athlet, ja, natürlich primär. Ja.
Der aktuelle deutsche Meister über 400 Meter Hürden.
Ja.
Und das ist natürlich auch für die Kleinen natürlich auch etwas ganz Besonderes.
Ja, ist absolut, weil die dann direkt praktisch mit dem Vorbild, mit vielleicht ihrem sogar Idol, da zusammenarbeiten können und er als Trainer da steht, das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, was Einmaliges. Also ich wüsste nicht, wie viele deutsche Meister in der aktiven Klasse sich gleichzeitig noch als Trainer im Nachwuchs engagieren.
Ja, er ist auch gerade irgendwie auf der Schlussgeraden in seinem Studium.
Ja.
Und hat ja auch noch Ambitionen, auch auf der 400-Meter-Strecke weiter Flagge zu zeigen.
Genau. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Basis angeschaut, wir haben den Leistungssport uns angeschaut, die Trainer, die dort tätig werden. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in die Trainerarbeit bei uns beim TSV Gräfelfing geben. Kommen wir ganz kurz zu unseren News. Auch die wollen wir heute nicht zu kurz kommen lassen. Wir haben Sportplatzgestaltung. Da ist aktuell, Sitzungen waren da mit Ideen, die dort gesammelt wurden. Das geht um Sportplatzerweiterungen. Wir wollen gerne 7 Sprintgraden auf beiden Seiten haben. Wir haben Ideen mit Überdachungen, dass man da ein bisschen Sonnenschutz und Regenschutz hat. Koordinationsbahnen, die separat zur Laufbahn noch installiert werden könnten. Geräteschuppen. Also da ist einiges an Ideen zusammengekommen. Wir werden das Ganze in eine schriftliche Form gießen. Das Ganze wird dann der Gemeinde übergeben Anfang nächsten Jahres. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Also es ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Projekt und hat auch gezeigt, aber wie viele sich mit der ganzen Sache identifizieren, also mit der Leichtathletik bei uns. Und was da an Ideen alles so kam, das hat mich schon erstaunt, erfreut und ja, drücken wir mal die Daumen, dass davon vieles umgesetzt wird.
Genau, und es ist jetzt auch die Zeit, Wunschzettel zu schreiben.
Ja, absolut. Ja.
Da darf man auch ein bisschen träumen.
Ja. Ne? Naja, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht.
Naja, denn wir hatten ja beim letzten Mal schon über den Baufortschritt in der Dreifeld- und Schwimmhalle gesprochen. Da hatten ja die Tiefbaumaßnahmen angefangen. Wenn man da jetzt vorbeigeht, da kann von Tiefbau schon nicht mehr die Rede sein. Das geht in einem unfassbaren
Gas, ne?
Tempo voran. Ja. Und das ist jedes Mal, wenn man vorbeigeht, eben auch so wieder so ein Stück Motivation.
Absolut, genau. Und dann haben wir noch einen kleinen Terminausblick. Das Weihnachtsspringen in der Werner-von-Linde-Halle steht an am kommenden Wochenende, den 17.12. und bietet nochmal Gelegenheit, bietet euch die Gelegenheit, dass ihr nochmal den Sport live erleben könnt, insbesondere natürlich den Stabhochsprung. Zuschauer sind begrenzt erlaubt, kommt einfach vorbei, schaut zu, wir würden uns sehr freuen. Und damit starten wir dann auch so ein bisschen in die neue Saison. Ich bin gespannt, was an Leistungen rauskommt da.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Trainerinnen und Trainer gesprochen, über das, was den Alltag ausmacht. Und kommen wir jetzt zum abschließenden Teil. Da steckt sicherlich unheimlich viel drin, aber wir versuchen das mal auf den Punkt zu bringen. Wie werden denn eigentlich diese ganzen Ideen zusammengeführt und wie kann es gelingen, die Zahnräder ineinander greifen zu lassen, die sich zwischen den unterschiedlichen, die unterschiedlichen Disziplinen ausmachen? Also es geht jetzt darum, braucht es eigentlich ein Trainingskonzept? Wie könnte ein Trainingskonzept aussehen? Und dazu gibt es im Verein gerade auch eine ganz gute Initiative.
Ja, wir haben federführend durch Günther, unser Mehrkampftrainer, dieses Thema uns angenommen, weil wir erkannt haben, dass man tatsächlich dieses Sportkonzept braucht, damit wirklich alle auch Bescheid wissen, wohin sollen die Sportler sich entwickeln können, was können wir alles anbieten und auch vielleicht in dem Zusammenhang auch mal Schwächen unseres bestehenden Systems erkennt, offenlegt und sich überlegt, ob man damit leben möchte mit den Schwächen oder ob man sie abstellen möchte. Und da gab es in den letzten Monaten intensive Diskussionen im hauptsächlich Trainerteam natürlich. Der Vorstand ist dem Ganzen jetzt erstmal, sage ich mal, ja, insofern wohlwollend dem Thema gegenübergetreten, weil er gesagt hat, das ist ja ein sportliches Thema, macht ihr mal, wir gehen alles mit als Vorstand, was ihr da so ausbaldowert, schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Und wir wollen euch mal einen Zwischenstand geben über das, wo wir gerade stehen, was so die Motivation war, dass das Thema bei uns akut wurde, und haben mit dem Günther uns getroffen und ihn interviewt.
Ja, hören wir rein, wie denn eigentlich der Stand der Dinge ist.
Ja, und hier haben wir Günther wieder am Mikro. Ihr habt ihn ja eben gerade schon gehört, als es um die einzelnen Trainer ging, hat er sich schon euch vorgestellt. Jetzt soll es nochmal um das Thema Sportkonzept gehen beim TSV Gräfelfing in der Leichtathletikabteilung. Günther, vielleicht kannst du unsere Zuhörer einmal kurz abholen. Du warst derjenige, der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Was war damals Anfang des Jahres, als das Thema so aufkam, so die Hauptintention dabei, das Ganze mal, dieses komplexe, doch durchaus komplexe Thema mal anzugehen?
Also ein wesentliches Thema war, innerhalb der Trainerschaft eine gemeinsame Basis zu bekommen und ein gemeinsames Verständnis zu bekommen. Wie wollen wir eigentlich, wie können wir eigentlich Leistung langfristig entwickeln? Und Leistung ist in der Beziehung jetzt relativ, weil wir durchaus ja bewusst auch breitensportliche Menschen entwickeln wollen, aber eben auch die entwickeln wollen, die Richtung Hochleistungssport gehen. Und da war eben tatsächlich die größte Motivation, ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Basis zu finden.
Und würdest du sagen, wir sind schon so weit, dass wir in der finalen Phase sind, oder wo ist gerade dieses Thema aktuell?
Ja, das Interessante ist, obwohl wir alle die gleiche Grundausbildung genossen haben, also jeder hat irgendwann einmal beim BLV seinen C- oder B-Trainer gemacht, und jetzt möchte man meinen, dass wir theoretisch eigentlich die gleichen Grundlagen haben müssten. Wir haben einen DLV-Rahmentrainingsplan, Sprung, Sprint, Wurf, Mehrkampf, aber dennoch ist die Erkenntnis, also bei mir auf jeden Fall gereift, dass das nicht wirklich ausreicht und wir deswegen, wenn wir jetzt in unsere eigene Diskussion gucken, noch viel weitere Anstrengungen unternehmen müssten, um tatsächlich einen Status 1.0 zu erreichen. Also ich fühle uns momentan beim Status 0.7. Also wir haben jetzt ein Stück weit eben Gemeinsamkeit entwickelt, aber das zu Papier zu bringen, das tatsächlich dann auch zu standardisieren, das allgemeingültig abzuleiten für die jeweiligen Altersstrukturen. Der Matthias hat da schon mal sicherlich in einem anderen Podcast über die U10, U12, U14, U16, U18 gesprochen. Das in einen Kontext zu bringen, wo man Vielseitigkeit auf der einen Seite, aber auch Spezialisierung auf der anderen Seite ermöglicht. Das ist schon ein Spannungsbogen, und da bedarf es mehr als Diskussion, sondern da bedarf es wirklich einer Verschriftlichung, einer Standardisierung und dann natürlich auch eines gemeinsamen Trainings. Mit Training meine ich auch, eben Übungen gemeinsam im Verständnis abhalten zu können. Wenn der eine mal ausfällt, müsste theoretisch der andere nahtlos fortführen können. Mhm. Und das ist sicherlich ein Thema, trotz aller Individualität, eine Standardisierung, Strukturierung braucht man aus meiner Sicht.
Mhm. Und wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, also Ziel, hoffe ich, das hat jetzt jeder mitbekommen, ist halt ein gemeinschaftliches Verständnis, wie einzelne Zieltechniken entwickelt werden, über wirklich die große Zeitspanne von der U10 bis hin zu Aktiven. Da reden wir ja im Idealfall von 10 bis 15 Jahren, die der Athlet bei uns ist, dass das wirklich einen roten Faden gibt sozusagen. Vielleicht können wir aber auf der anderen Seite noch mal ganz kurz auch den Zuhörern erklären, wie diese Differenzierung bei uns zu sehen ist. Also wir haben auf der einen Seite die Leichtathletikschule, die aktuell bis zur U16 geht. Und das sind wirklich nach Altersklassen eingeteilte Gruppen. Danach, wie geht es aktuell danach mit so einem Sportler bei uns weiter? Was bietet der TSV dann für jemanden, der ab der U18 sozusagen dann immer noch Leichtathletik bei uns machen möchte?
Also auch das war ein wesentliches inhaltliches Momentum im Sinne von Durchgängigkeit. Wir haben auf der einen Seite, wie es der Matthias gerade erwähnt hat, eben die Schulkooperation, die LA-Schule, wo es ja darum geht, wirklich Fähigkeiten und Fertigkeiten in der persönlichen Basis zu bekommen. Wir haben aber dann bereits ab der U16 die Leistungsentwicklung von Talenten, weil auch da ist unsere Erkenntnis, Talente wollen ja auch wirklich gefördert werden, sie wollen sich einbringen, sie haben Freude am Sport. Und das zu verbinden zwischen eben den breiten sportlichen Aspekten, wo jeder wirklich glücklich werden soll, und den leistungssportlichen Aspekten, wo jemand langfristig Leistung entwickeln möchte, das zusammenzubekommen, ist ja auch eine wesentliche Triebfeder beim TSV Gräfelfing. Und auch da braucht man Verständnis, eben wie gelingt uns das, eben über die U16 hinaus dann in die Disziplinblöcke zu kommen. Und da haben wir ja auch beim TSV Gräfelfing, Stichwort ist Team Schmidtbauer, unsere Blöcke gebildet. Und in den Blöcken dann eben wirklich heimisch zu werden, braucht die richtige Weichenstellung zum richtigen Zeitpunkt.
Und die Blöcke wären jetzt nochmal aktuell, sind es der Langsprint?
Genau, ist der Langsprint, dann ist das ja der Stabhochsprung.
Stab hoch, genau.
Das ist dann der Mehrkampf. Und was war das letzte bei uns noch?
Der Kurzsprint,
Genau,
der
der
jetzt gerade so am
Kurzsprung. Genau.
Entstehen, sage ich mal, ist. Ne?
Genau.
Also da sieht man schon, wir haben uns jetzt bewusst nicht auf die gesamte Disziplinvielfalt der Leichtathletik gestürzt, weil wir gesagt haben, das ist für einen Verein wie jetzt unserer, der nicht ein Riesenverein mit Tausenden von Mitgliedern und fünf, sechs Standorten ist, wie jetzt zum Beispiel, sage ich mal, so eine LG Stadtwerke München. Ist es, glaube ich, zielführender, sich zu spezialisieren, auch da schon auf Disziplinen zu spezialisieren. Den Punkt haben wir. Wir wissen, in welchen Disziplinen wir stark sein wollen. Und ja, jetzt wollen wir versuchen, eben mit dem Konzept diese Durchgängigkeit zu schaffen und aber auch, und das finde ich auch ganz spannend eigentlich, auch zu schaffen, dass in der U18 oder U20, wenn man sich dann schon ein bisschen spezialisiert hat, aber trotzdem immer noch jedem Athleten die Möglichkeit gibt, von dem einen Team ins andere wechseln zu können, wenn er denn möchte und wenn es die Trainingskapazitäten hergeben. Also da gibt es einiges zu tun, darunter noch als große Basis immer diesen gesamten Breitensport, der durchgängig vom U10-Athlet bis zum Aktiven noch durchgezogen werden soll. Unsere Fitnessgruppen noch irgendwie zu integrieren. Also da bleibt gut zu tun. Hast du einen Zeitplan im Kopf, wo du sagst so, dass wenn alles ideal läuft und alle unendlich Zeit hätten, wann würden wir das Ganze zu einem finalen Ergebnis deiner Meinung nach bringen können?
Also ich habe das Ganze ja schon mal in einer anderen Struktur mit aufbauen dürfen. Und wenn man da retrospektiv mal drauf guckt, dann ist mein Zeit tatsächlich Kontingent 2 bis 3 Jahre von der ersten Idee, bis man es wirklich real nach einem Jahr mal verprobt validieren kann. Und wenn man rückwärts guckt, wir sind alle ja überwiegend teilzeitmäßig unterwegs im Ehrenamt, dann ist es einfach eine Zeit, die man braucht, um stimmig, schlüssig auch mal in eine Verprobungsphase zu kommen. Und jetzt sind wir ja schon ein halbes Jahr unterwegs. Wenn ihr ein halbes Jahr weitergucken würde, theoretisch, dann steht vielleicht der erste tatsächliche versionierte Plan 0.9 und den muss man mal ausprobieren, muss seine Lehren daraus ziehen und dann ist man schon im dritten Jahr. Und wir wissen ja alle, wir planen immer Jahreszyklen und innerhalb des Jahres umzubauen, schwierig, weil damit stimmt die Trainingsplanung nicht mehr. Also bleibt bloß der Jahreszyklus übrig, der Anpassungen ermöglicht. Und dann sind wir im dritten Jahr. Das wäre meine Annahme, auch wenn ich es gern schneller wünschen würde.
Ja, ich glaube, das wollen wir immer alle in allen Themen. Aber wie du schon sagst, das ist oft eben das Thema Ehrenamt, zeitliche Ressourcen bei uns allen und man darf den Bogen dann auch nicht überspannen. Dann fährt man die Leute schnell sauer. Also wir geben dem Ganzen Zeit, dem Projekt. Wir sind da auf alle Fälle dran. Ein motiviertes Trainerteam steht dahinter. Und ja, unter deiner Führung, denke ich, werden wir das Ganze dann hoffentlich vielleicht doch den einen oder anderen Monat schneller als gedacht zum lohnenden Ergebnis bringen und spätestens auf der Bahn werdet ihr dann sehen, ob wir gute Arbeit geleistet haben oder nicht.
Genau, Matthias, so ist es.
In dem Sinne, danke dir, Günther, und viel Erfolg bei all dem, was du da noch vor dir hast.
Ja, danke fürs angenehme Gespräch. Ebenfalls.
Ja, das klingt ja nach großem Sport und aber auch nach einer wirklich großen Aufgabe, dies in einem Konzept zusammenzuführen. Mich würde jetzt ja an dieser Stelle nochmal interessieren, wie kommen denn eigentlich diese Ebenen Einstieg, Kinder in die Bewegung bringen, bis hin zum Hochleistungssport, am Beispiel einer Vize-Weltmeisterin Chiara Sistermann. Wo sind da Schnittpunkte in der Trainingskonzeption, dass am Ende des Tages eben auch ein solcher Erfolg entstehen kann?
Also vorneweg muss man sagen, dass wir egal wie gut das Konzept ist, es nicht planen können, ob jetzt aus einem U12-Sportler, Sportlerin, eine Hochleistungssportlerin wird mit Erfolg auf internationaler Ebene. Da sind viele, viele Jahre dazwischen, viele Möglichkeiten, links, rechts abbiegen zu können. Das ist dann am Ende eine individuelle Entscheidung ja jedes Einzelnen, wie weit er da in die Richtung gehen will. Wichtig ist aber, dass es für den Sportler eine Durchlässigkeit gibt, in diesem Bereich überhaupt vorstoßen zu können, dass er erkennt, dass wenn er sich in der und der Art entscheidet, dass diese Möglichkeit da besteht, sich so weiterentwickeln zu können. Und dafür braucht man eben dieses Konzept, dass sich alle Beteiligten von der U10 bis hin zum Aktiven, dass die alle in dieselbe Richtung gehen. Weil sonst wird es natürlich für einen Athleten total diffus, weil er mit U10 sagt man ihm, du sollst dich nur spielerisch bewegen, in der U12 sagt man, wir sollen Wettkämpfe machen, in der U14 sagt man dann wieder nur spielerisch oder so. Also so funktioniert es ja nicht. Ja, das ist ja dann praktisch ständig ein Hin- und Herschubsen des jungen Menschen in verschiedenste Richtungen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, dass man auch da immer wieder Ausstiegsszenarien hat aus diesem Hochleistungsbereich hin zum Breitensport, dass man da auch niemanden verliert. Und ja, am Ende des Tages ist es, wenn das so funktioniert wie jetzt bei der Chiara, auch ein Zeichen dafür, dass das Konzept, auch wenn es jetzt im Falle von der Chiara noch nicht zu Papier gebracht war damals, aber dass das Konzept, was im Hintergrund der Trainer schon lange existiert, im Kopf, in die tägliche Arbeit beeinflusst, das funktioniert. Ja, dass wir in der Lage sind, wirklich von unten bis oben die Leute aufzubauen.
Du hast eben gesagt, dass der Stabhochsprung mutmaßlich eine der komplexesten Sportarten überhaupt ist. Mhm. Und was denkst du dann, wenn du Nachrichten liest von Sportmedizinern, dass Kinder keinen Purzelbaum mehr können, dass sie irgendwie nicht rückwärts laufen können?
Das ist erschreckend. Aber
was heißt das dann letztlich für euch und eure Trainingskonzeption auch?
Ja, das heißt am Ende, dass wir, wenn wir nach wie vor in den Bereichen Leistungen erbringen wollen, in komplexen Sportarten, dass wir da viel auffangen müssen, dass wir uns grundlegend Gedanken machen müssen, wie kriegen wir das in jungen Jahren vermittelt, weil da muss ich dann nicht mit 16, 17 mehr anfangen, mit Purzelbaum und rückwärtslaufen. Da sind dann andere halt auf einem ganz anderen Niveau und die holst du dann nicht mehr ein. Also das ist eine Sache, die uns insofern halt umtreibt, als dass wir das halt in den jungen Jahren versuchen müssen abzufangen. Und deswegen nochmal mehr als wichtig ist, dass es ein stimmiges Konzept ist.
Ja, ich denke, da bleibt viel zu tun. Eine lohnende Aufgabe auf jeden Fall.
Auf alle Fälle, ja.
Und wir haben nächste Woche unsere Athleten im Fokus. Und ich denke, da fragen wir die auch mal, was denn eigentlich ihre Erwartungen sind an den Sport, an die Bewegung, an den Verein und auch an ihre eigene persönliche Entwicklung.
Ich bin gespannt, was Sie uns zu berichten haben. Ich wünsche euch jetzt einen schönen dritten Advent noch. Genießt ihn. Markus, was machst du noch heute?
Uiuiui. Ist noch nicht endgültig raus, aber mutmaßlich geht es dann doch jetzt an die Kekse. Ich muss irgendwie mal versuchen, in diese Weihnachtsstimmung reinzukommen.
Ich kann dir sagen, das können wir unseren Zuhörern jetzt verraten, wir haben diese Folge ja schon ein bisschen vorweg aufnehmen müssen, da ich am 3. Advent tatsächlich in Potsdam sein werde, auf einem DLV Youth Camp des Stabhochsprungs. Und insofern werde ich den 3. Advent in der Sporthalle verbringen in Potsdam und auf der Autobahn. Da freue ich mich drauf und wünsche euch allen einen vielleicht etwas entspannteren 3. Advent und dir viel Spaß beim Keksefuttern.
Wunderbar, mach deinen Job, eierlegende Wollmilchsau. In gewohnter Qualität.
Ich gebe mein Bestes. Ja, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war G-Town Athletics, der Leichtathletik-Podcast des TSV Gräfelfing. Für Anregungen und Wünsche schreibt uns eine E-Mail an gta@tsv-gräfelfing.de.